da sagte er durchs Telefon, Mensch, ich wäre richtig stolz auf die. Boah, mir flog das Gehirn weg. Ich hab gezittert, ich mit der Telefonhörer fiel mir aus der Wand, ich war fertig.
Wir haben ein Problem. Der Stuhl ist leer.
In der Tat, ein klarer Fall von personeller Unterbesetzung.
Wir suchen Anwältinnen und Anwälte, gern auch junge, frisch aus dem Referendariat und Renos, gerne auch als Quereinsteiger. Lösen Sie unser Problem.
Bewerben Sie sich jetzt bei uns.
Auf eine Tasse Tee mit Herrn Kaiser.
Ja, auch der.
Besser bekannt als Herr Kaiser, mit Nick Wilder. Und Nick befindet sich derzeit in Schleswig-Holstein, wo er auch aufgewachsen ist.
Stimmt.
Mittlerweile lebst du, lieber Nick, in Montana.
Montana, und da nennt man mich Nick Wilder.
Nick Wilder.
Und auf jeden Fall Klaus Wilder und sonst allgemein Nick Wilder.
Oder eben Herr Kaiser.
Oder Herr Kaiser.
Man kennt dich auch vom Traumschiff.
Auch Doc Sander, ja, stimmt.
Man kennt dich unter vielen Aliasen. Und jetzt hast du auch ein weiteres Buch geschrieben, nämlich Vaterliebe. Und du nutzt diesen Podcast, um Vaterliebe zu promoten. Ich nutze dich in meinem Podcast, um meinen Amerika-Podcast zu promoten. Also eine Hand wäscht die andere.
Die andere. Wie schön, oder? In Italien, bis sie alle schmutzig sind.
So, also wie schön, dass das mit uns beiden hier geklappt hat. Wir sitzen in Rendsburg und du sagtest, Nick, du bist das erste Mal in deinem Leben in Rendsburg.
Ja, ich fand die Stadt sehr schön. Schöne alte Fachwerkshäuser und hobbelige Kopfsteinpflaster. Also wie zu Hause auf dem Burger Marktplatz.
Ja, das lasse ich einfach mal so stehen. Rendsburg ist schön, zumindest da, wo wir uns gerade befinden. Genau. Nämlich im Konventgarten, haben den Nord-Ostsee-Kanal direkt hier vor der Nase. Und wir sitzen im Restaurant 3 hier im Konventgarten und trinken eine Tasse Tee gemeinsam. Wie schön ist das, oder?
Ja, herrlich. Ja.
Man merkt, du kommst aus der Branche. Ne? Du kommst aus der Branche, du kommst auch aus dem Fernsehen. Und hol uns doch mal ab, für diejenigen, die vielleicht mein Alter sind, die mit Nick Wilder oder auch Herrn Kaiser nichts anfangen können. Vertell mal, wer ist Herr Kaiser?
Wer ist Herr Kaiser? Herr Kaiser ist die größte, glaube ich, Werbeikone, die man in Deutschland hatte bis dato. Da gab es damals ja den HB-Männchen, die Persilfrau, Antje mit dem Käse, Melittermann. Aber Herr Kaiser hat sich über 39 Jahre, glaube ich, gehalten. Ich war der dritte Kaiser.
Das war nicht immer derselbe, ne?
Nein, es wurde ausgetauscht. Und ich bin da 97 reingerutscht, kam aus L.A., habe selber den Anflug bezahlt fürs Casting und kam also am weitesten weg und bekam diesen Job. Und mein Leben ist ja sehr facettenreich und auf einmal wurde ich reingeschleust in eine Welt, die mir bis dahin sehr fremd war. Also Corporate Thinking, also große Firmen, wie die denken. Und habe das 14 Jahre gemacht und habe in den 14 Jahren viel dazugelernt, wie es so in einem großen Betrieb, in einer Riesenfirma abgeht. Da waren ja schon, glaube ich, 25.000 Mitarbeiter alleine damals. Und wie auch der Zerfall des Begriffs Wertschätzung voranging. Da habe ich auch in meiner Biografie drüber geschrieben. Ich habe in keiner Weise irgendwie nachgetreten, aber ich habe sehr viel nachgedacht, als ich meine Biografie geschrieben habe. Und am Anfang war es so sehr hamburgesisch. Also da hat man sich noch zu Weihnachten Briefe geschrieben, danke für die Zusammenarbeit. Dann kam irgendwie McKinsey ins Spiel und die ganz großen Player. Und und dann kamen keine Briefe mehr, es wurde nichts mehr. Und dann war auf einmal Cut, Schluss. Also der Begriff Wertschätzung ist einem sehr großen Verfall unterlegen gewesen in den letzten Jahren, würde ich mal sagen. Schade.
Weil ich kenne Herrn Kaiser gar nicht.
Nein, Herr Kaiser war eine Versicherungsfigur. Ja. Herr Kaiser war jemand, der stand für Gerechtigkeit, dass wenn man versichert war, kriegt man auch ausbezahlt, wenn das Haus abbrennt oder man hat einen Unfall oder eine Krankenversicherung. Herr Kaiser stand für Werte, für jemand, der die Familie kannte, der wusste, warum man und was man versichern sollte. Der war dann auch oft bei der Geburt des ersten Kindes dabei und die Kinder haben später dann geheiratet. Und der echte Herr Kaiser war jemand, der wirklich eng an der Familie dran war, die Familie verstand, die Vermögensverhältnisse kannte, nicht überversichert hatte. Also dem konnte man vertrauen.
Der Name ist auch trotzdem heute noch Programm und bekannt, als ich angekündigt hatte, ich mache mit Nick Wilder einen Podcast, viele Fragezeichen. Ich sage, Herr Kaiser, ach, das sitzt. Der Name ist noch Begriff, zumindest in einer Generation vor mir. Das Weshalb stimmt. war das so? Du sagtest, 39 Jahre lang gab es Herrn Kaiser in mit drei Personas. Was hat diesen Menschen so, diesen Herrn Kaiser, diese Figur so einzigartig gemacht?
Das war einfach ein ganz einfaches Rezept, also Consistency, immer gleich. Also die Werbung war teilweise am Anfang sehr platt, wie meine Nichten sagten. Die haben damals gesagt, wenn du die Werbung machst, dann reden wir kein Wort mehr mit dir. Aber damals wollte man sie einfach moderner machen und hatte dann die Aufgabe sich gestellt, der neue Herr Kaiser ist der James Bond der Versicherungen und es sollte irgendwie griffiger, schneller, moderner werden, aber die Jahre davor war es immer die gleiche Botschaft und man konnte sich auf Herrn Kaiser verlassen und man konnte mit seinem Geld sich Herrn Kaiser anvertrauen. Und Vertrauen ist ja, glaube ich, wirklich auch der wichtigste Begriff in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Und auch gerade im Versicherungsbereich.
Gerade im Versicherungsbereich. Definitiv. Obwohl ich natürlich nach all den Jahren sagen muss, man kann zwar alles versichern, aber ob es dann auch so ausgeht, wie man sich das vorstellt, dafür hat man ja die Versicherung. Man kann das Leben nicht versichern. Das Leben kann links, rechts Wege gehen, die man nicht voraussieht und ja, um da nochmal dran zu bleiben, da gibt es halt immer noch das Kleingedruckte, wenn die Versicherung nicht bezahlt, dass man da nicht gelesen hat.
Ich meine, du musst dich ja mit dieser Person identifizieren, auch mit dem Konzern dahinter. Macht man das komplett reinen Gewissens?
Weil letztendlich schon am Anfang schon.
Weil ja nur eine Figur, aber nichtsdestotrotz, die Menschen vertrauten ja Herrn Kaiser.
Ja, und alle sagten immer, du bist der authentische Herr Kaiser, den es hier gab. Ja. Weil ich gesehen habe, damals konnte man ja noch Versicherungsvertreter werden, am Wochenende irgendwo. Gibt es ja neue Gesetze in der EU seitdem. Und ich konnte mich da reinversetzen, einen jungen Menschen, der auf einmal denkt, jetzt werde ich Versicherung verkaufen. Ob meiner Oma oder meinem Sportsfreund, egal, ich werde Versicherung verkaufen. Und dieser Anfang, dieser Neuanfang, ich bin ja dann auch nach Amerika, haben ein Windsurfgeschäft gehabt in Dänemark und in Amerika. Und dieser Neuanfang, dieser Aufbruch, dieses Abenteuer, da konnte ich mich in all diese Menschen reinversetzen und fand das natürlich am Anfang sehr spannend. Aber ja, zum Schluss hat man natürlich, wenn man so dieses Corporate Thinking durchdacht hat, kamen schon ein paar Fragen auf. Also zum Beispiel gerade, und das kann ich jetzt auch ansprechen, als damals die Wiedervereinigung war und sich die ganze Versicherungswelt inklusive, nicht nur die Hamburg-Mannheimer, alle möglichen, auf die sehr unschuldigen und ahnungslosen DDR-Bürger stürzten und haben da Versicherungsverträge abgeschlossen, die überhaupt nicht notwendig waren, aber Hauptsache, ich verdiene Geld. Und das hat mich nachher zum Schluss sehr gestört, weil ich habe einerseits diesen vertrauensvollen Menschen dort porträtiert und andererseits wurde hinten dann wieder von anderen Vertretern der Versicherung das Gegenteil erwirkt.
Warum hast du dich auf diese Position, auf Herrn Kaiser letztendlich beworben? Du sagtest, du lebtest zu der Zeit schon in den Vereinigten Staaten. Es hieß, es soll ein neuer Herr Kaiser gefunden werden. Warum hast du dich dafür
gebracht? Weil eine gute Freundin, eine Castingdirektorin in Hamburg mich angerufen hat, hat gesagt, du, die suchen einen neuen Herrn Kaiser. Aber ich war ja schon so lange in Amerika, dass ich gar nicht wusste, wer das war. Ach, spannend, weil damals konnte man auch kein deutsches Fernsehen drüben sehen. Und er sagt, du liegst da genau drauf. Ich sage, was heißt, liegt da genau drauf? Ja, also es ist das Thema der James Bond der Versicherung und du liegst da drauf. Aber die Anfahrt bzw. den Hinflug hat natürlich keiner bezahlt. Ja. Und ja, ich habe mich dann entschieden, aus dem Bauch heraus, meine Kreditkarte durchgezogen, dachte, ich wurde Herr Kaiser.
Was hat dich an dieser Figur gereizt, wenn du ihn nicht mal vorher kanntest? War das der finanzielle Anreiz, so eine Werbefigur porträtieren zu dürfen? Oder was ist das auch für ein Arbeitsaufwand gewesen? Ich stelle mir vor, du bist eine Werbefigur, da wird einmal im Quartal, einmal im halben Jahr ein neuer Film gedreht. That's it. Oder steckte da mehr hinter?
Es steckt da schon natürlich mehr dahinter. Ich habe auf Bühnen gesprochen vor 20.000 Versicherungsvertretern und Vertreterinnen.
Also du warst nicht nur Herr Kaiser in die Außenwelt, sondern auch innerhalb
sehr stark.
Des Konzerns.
Ja. Die Identifizierung war sehr hoch. Da gab es damals Tausende von Kaisersmarts. Das war so ein Smart-Auto, wo auf jeder Seite mein Gesicht prangerte und hinten auch noch mit wie so ein Smiley-Face. Ich sah aus wie Dieter Bohlen ein bisschen. Und das war natürlich, hatte schon eine hohe Aufmerksamkeit. Also nach innen und nach außen eine große Identifikationsfigur. Und Natürlich, ganz ehrlich, es hat mich natürlich gereizt, weil ich fing ja gerade an als Schauspieler mit 40. Ich habe meinen Laden damals verkauft in Fort Lauderdale und konnte auch nicht mehr zurück. Und dann krebst du in L.A. rum und 100 Castings und nichts kommt dabei raus und irgendwo musst du ja auch überleben.
Ja.
Und damals war Werbung ja sehr verpönt. Also Schauspielkollegen haben damals mir gesagt, mach das nicht, du wirst nie wieder fürs Öffentlich-Rechtliche arbeiten. Und für wen habe ich zum Schluss gearbeitet? ZDF, also nicht mehr Sat.1 oder RTL. Mhm. Aber dann habe ich die Kollegen, die dann damals nicht mit Schauspielern arbeiteten, die eben sagten, ja, wer Werbung macht, das ist ein schlechter Schauspieler oder Schauspielerin, die habe ich dann auf der Straße in L.A. getroffen. Und auf einmal war es dann Kunst. Aber die haben es natürlich auch wie in der Kohle gemacht.
Ja, Logo. Ja.
Und klar, man hatte auf einmal eine sichere Einnahmequelle.
Ja, bist du denn nicht über die Runden gekommen als Herr Kaiser?
Ich bin gut über die Runden gekommen, muss ich sagen. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja. Um die Entscheidung, glaube ich, beneiden mich viele Kollegen, die damals gesagt haben, mach das bloß nicht.
Ja, klar.
Weil
ja.
Ich habe es 14 Jahre gemacht, ja. Das war ein stetiges Einkommen. Das ist, also wenn du in irgendeiner Serie drin bist für 20, 25 Jahre. Mhm. Und es war eine gute Entscheidung. Es war eine aufregende Zeit, die ich auch nicht missen möchte. All das, was ich gelernt habe, wie eben das in dieser anderen Welt, dieser Corporate World funktioniert. Und wir haben unsere Spots immer in überall gedreht, in Argentinien, in Südafrika. Und es hat einen wahnsinnigen Spaß gebracht. Und ich bin immer hin und her geflogen zwischen irgendwo Südafrika, Italien, Hamburg, Montana. Ich war viel unterwegs, habe interessante Leute auch getroffen. Ja. Es war spannend, aber es ist eine Periode in deinem Leben und das ist dann auch gut so.
Genau, und die endete irgendwann.
Ja.
Und nehmen wir uns mal mit. Als es endete, was stand dann für Nick Wilder an?
Dann kam ein gleitender Übergang, weil Herr Kaiser ja so eine Sympathiefigur war, ein Sympathieträger, bekam ich einen Anruf von Wolfgang Rademann vom Traumschiff. Und der hat mich dann zu seinem neuen Schiffsarzt gemacht, weil mein Kollege Herr Naumann dann langsam zu alt wurde und natürlich auch unglaubwürdig, weil man kann dann irgendwie mit 80 Jahren nicht mehr den Schiffsarzt machen. Und ja, da hat er gesagt, Mensch, wie lange machst du denn das schon? Ich sage, ja, 14 Jahre. Er sagt, ja, jetzt kannst du den Namen vergolden. Du bist mein neuer Schiffsarzt. Und ich dachte, wie, was? Und auf einmal war ich auf diesem Schiff und habe die Welt kennengelernt von allen Seiten. Meine Frau durfte ständig mitfahren, hat auch Traumschiff gedreht. Die hat mich damals auch aufs Traumschiff gebracht. Die hat die Millennium-Folge gemacht.
So, pass auf, wenn ich dich unterbrechen darf.
Ja?
Dir sitzt jemand gegenüber, der noch nie das Traumschiff gesehen hat. Und ich höre daraus, das war kein Setting großartig, das war nicht in einem Studio gedreht, das war nicht konstruiert, das waren tatsächlich, die Drehaufnahmen finden tatsächlich auf den offenen Weltmeeren statt.
Ja. Und da gibt es Passagiere, die teilweise auch genau zu der Zeit buchen, weil sie es eben spannend finden oder als Komparsen mit dabei sein können. Und die haben natürlich idealerweise alles dabei. Den Bademantel, den Bikini, den Smoking, die Abendgarderobe, die Shorts, Flipflops, die haben alles da. Man muss die also auch nicht einkleiden. Einkleiden muss man nur die Gastschauspieler. Und wir haben ja sowieso meistens immer unsere Uniform angehabt. Und wenn man nicht zu viel gegessen hat auf dem Schiff, passte die auch immer über 10 Jahre.
Aber verlockend, ne? Verlockend, da zu viel zu essen auf dem Schiff.
Ja, sehr verlockend. Also man muss da schon ein bisschen Sport machen, sonst muss der Gürtel ein bisschen weiter aufgemacht werden.
Läuft immer noch, ne? Traumschiff?
Läuft immer noch, ja. Ich weiß ja, ist ja über 40 Jahre jetzt schon.
Wie lange warst du auf dem Traumschiff?
10 Jahre.
10 Jahre lang. Mhm. Wie oft wurde das ausgestrahlt?
Es wurde damals immer zweimal im Jahr gemacht, nachher später dreimal. Dann gab es noch Sondersendungen, also 30. Jahr, Traumschiff, 35. Jahr. Und jetzt werden, glaube ich, 4 gemacht. Und also ich habe die schönste Zeit miterlebt, als Wolfgang Rademann, der Produzent, noch lebte. Das war ein Unikum, das war ein toller Produzent. Der verkörperte wirklich dieses Wort Wertschätzung. Also das war bei dem wirklich toll, ob die Leute von der Garderobe oder vom Licht oder wer auch immer hinter der Kamera oder die Schauspieler, sie wurden alle gleich behandelt, wenn er mit denen essen ging. Es war immer auf gleichem Level. Es war toll. Also ein super, super Typ.
Thema Wertschätzung scheint dir sehr wichtig zu sein.
Ja.
Da hast du beidseitige Erfahrungen gemacht in deiner Karriere. Mhm. Wo stehst du heute in Sachen Wertschätzung? Wie nimmst du das wahr in unserer Gesellschaft? Du blickst ja auf zwei Gesellschaften.
Ja.
Du blickst ja auf die amerikanische, über die meine ich möchte jetzt gar nicht sprechen, sondern eher auf die deutsche. Du bist jetzt regelmäßig natürlich auch noch hier, du bist in Südtirol ziemlich häufig, deine Frau kommt aus Südtirol. Wie nimmst du unsere Gesellschaft derzeit wahr?
Also wie gesagt, das Wort Wertschätzung hat sehr nachgelassen, finde ich. Also kleine Gesten wie
Tür aufhalten
oder mal zu sagen, Mensch, hast du toll gemacht oder danke, dass sie mir geholfen haben. Also es ist einfach, jeder denkt nur an sich. Es ist eine Mie-Gesellschaft und das irritiert mich auch sehr stark. Und ich versuche wirklich weiterhin diese Wertschätzung aufrechtzuerhalten, wenn irgendjemand mir was Gutes tut, dass man ein kleines Geschenk kauft, eine Aufmerksamkeit, irgendwie denen mal sagt, Mensch, danke. Und dieses Wort Danke ist so wertvoll. Also morgens, wenn ich aufstehe mit meiner Frau, wir bedanken uns, dass wir gesund sind, wir bedanken uns, dass wir genug zu essen haben, dass wir ein Auto haben, mit dem man hin und her fahren kann, genug Geld hat, dass man nicht jetzt gleich nervös wird, weil morgen nichts mehr auf der Bank ist. Wir gehören zu denen, glaube ich, 4% der Weltbevölkerung, die in dieser Situation sind. Und da kann man wirklich mal ein paar Minuten rausnehmen und sagen, danke. Und Zeit ist so ein wichtiger Faktor. Zeit mit jemandem zu verbringen. Zeit, jemandem in die Augen zu schauen und nicht irgendwie was anderes zu verdenken. Also es macht mich immer kirre, wenn ich mit Leuten spreche und die überall sind, in ihrer Aufmerksamkeit, aber nicht bei dir. Mhm. Und ich habe es mir zur Pflicht gemacht, wenn ich mit Leuten spreche, so bei dir jetzt oder auch mit irgendjemandem, der mich trifft und sagt, Mensch, ich kenne Sie doch aus dem Fernsehen, dann nehme ich mir die Zeit. Das sind ja auch unsere Fans. Und manche Kollegen sind irritiert, denen geht das auf den Sack. Ich finde das toll. Und ich nehme mir dann noch die Zeit und schaue den Leuten in die Seele, damit die merken, ich bin bei dir.
Ich hab, guck mal, er hier,
die Daddelmaschine.
Ja. Ich meine, du nutzt es auch. Du
natürlich,
hast mir schon lange WhatsApp-Nachrichten geschickt. Also du verbringst natürlich auch Zeit am Smartphone. Aber das ist natürlich auch ein Aufmerksamkeitskiller.
Ja, absolut. Und ich habe mich da auch sehr reinsaugen lassen am Anfang beim Tisch. Und dass man wirklich beim Essen das Ding einfach mal abschaltet. Es sei denn, ist man ein Arzt. Und ich hatte natürlich meine Entschuldigung, ich bin Schiffsarzt. Der wichtige Anruf kommt gleich. Aber ja, meine Frau muss dann auch schon öfter mal mit ihr schimpfen, lass das Ding doch mal irgendwie unten. Und ja, da muss man wirklich selbstkritisch sein und sagen, ja, es stimmt auch. Also die Zeit damit, gerade mit Freunden, ist wirklich wichtig. Und nicht, es wird ja teilweise gar nicht mehr gesprochen, es wird nur noch gezeigt. Und dann wird sofort geguckt, welcher Instagram-Account ist das. Und die Kommunikation ist trotz dieses wahnsinnigen Hilfsmittels abgeebbt.
Ich habe auf dem Weg heute Morgen einen Podcast mit Dieter Lange gehört, kennst du den Herrn? Und da ging es auch um das Thema Kommunikation und wir haben verlernt zu kommunizieren.
Ja.
Wir sprechen kaum noch miteinander und das war sein Punkt, wir sprechen nicht mehr mit uns selber. Wir nehmen uns nicht mehr Zeit, in die Stille zu gehen, mit uns selber mal zu sprechen, uns selbst kennenzulernen, weil wir permanent abgelenkt sind, permanent Einflüsse von außen bekommen und dann können wir auch nicht erwarten, dass wir mit anderen kommunizieren können, wenn wir nicht mal mit uns selber reden können.
Stimmt.
Fand ich einen sehr spannenden Punkt.
Und Kommunikation beruht ja immer auf Gegenseitigkeit hin und her. Und die Grundlage eigentlich jeder Kommunikation ist, dass man selber die Fähigkeit haben muss, zu verstehen, warum der andere so denkt. Warum hat der andere diese Argumente? Kann das aus der Kindheit irgendwas kommen, aus schlechten Erfahrungen, ein schlechter Business-Deal, verbrannte Erde? Erst dann kann man kommunizieren, weil sonst komme ich mit meiner vorgefertigten Meinung und versuche den anderen nur platt zu machen und versuchen so schnell zu reden und einfach und da endet die Kommunikation. Dann braucht man eigentlich gar nicht mehr sprechen.
Kurzer Exkurs in die United States. Wie läuft die Kommunikation da ab? Ist die überhaupt noch möglich, gerade auf politischer Ebene?
Ein schwieriges Thema. Wir wohnen ja in Montana und ich vergleiche irgendwie die Montanans, die Menschen, die da wohnen, in einem Staat, der größer ist, bisschen größer ist als Deutschland und nur 1 Million Einwohner hat. Da muss man sich schon
viel Land, viel Prärie,
ja, da muss man sich schon auf den sehr konservativen Trumpy-Wähler auch verlassen im Schneesturm, weil er ist der Einzige, der vorbeikommt und dich aus dem Graben zieht. Wir haben es zur Regel gemacht, wir wohnen auf einer alten Pferderanch, der ist hier unterteilt worden in 68 Grundstücke und wir haben sehr nette Nachbarn. Es ist schuldet auch ein bisschen meiner Frau, die aus Italien kommt, aus Südtirol und diese Herzlichkeit hat und dieses Umarmen und so weiter, kennen die Montanans gar nicht. Da wird einfach so Handshake und dann berührt man sich eigentlich nie wieder. Und die kommen immer gerne zu uns, wir haben eine Regel, über Politik und über Religion wird nicht gesprochen. Weil wir super herzliche Nachbarn haben, mit denen wir wunderbar zurechtkommen, aber sie sind eben aus meiner Sicht, muss ich dann sagen, ja, sie haben ihn gewählt. Und ich zweifle dann manchmal und denke, die sind zur Schule gegangen, die sind an der Uni, die haben ein Vermögen zusammen, die haben hart gearbeitet. Wieso haben sie diese Einstellung? Sehen die all die Sachen nicht, die ich sehe? Habe ich vielleicht die deutsche Geschichte in mir und sehe, es wiederholt sich langsam, das, was da gerade passiert? Und dann wird man auch vorsichtig und das hemmt dann auch ein bisschen die Unterhaltung, die Konversation, weil man will sich irgendwie nicht reinziehen lassen in irgendwas.
Also du hast wenig bis kaum Verständnis für die Menschen in den USA, die Trump wählen. Verstehe ich das richtig? Weil ich versuche auch mit meiner Podcast-Reihe Verständnis zu schaffen für die Menschen, die ihn möglicherweise wählen. Nicht, weil ich Fan von ihm bin, sondern weil die Hälfte des Landes ihn wählt. Und da muss es ja einen Grund geben.
Ich habe viel Verständnis, um das auf das zurückzugehen, was ich eben sagte. Man muss den anderen verstehen. Und dann denke ich eben, ja, die sind zur Schule gegangen, die müssen doch einfach auch ein bisschen Geschichte gelernt haben. Aber ich verstehe natürlich, der Amerikaner als solches, so wie ich ihn eigentlich in all den Jahren kennengelernt habe, ist nicht die Sparmaus wie der Deutsche. Das heißt, das Geld reicht vielleicht anderthalb Monate manchmal oder zwei. Und er hat ja auch jedes Spielzeug bei sich im Hinterhof. Also das Jacuzzi, das Boot, nimmt alles. Und das wird alles auf Kreditkarte bezahlt. Die Amerikaner sind auf Kreditkarte erzogen worden, so ungefähr. So, jetzt kommt der Druck. Ich habe drei Kinder, ich muss das alles noch bezahlen, es ist alles teurer geworden. Ich kann mich nicht so viel um Politik kümmern. Ich kann es nur stückweise aufnehmen. Und wenn man dann natürlich bei irgendeinem Sender hängen bleibt wie Fox News, geht das ganz schnell, dass man dann reingezogen wird. Und dann ist man schon so verfestigt, wie heute auch in Deutschland, also viele Menschen, die nur noch auf einer Spur kommunizieren, politisch sich was reinziehen und nie andere Seiten hören wollen. Das geht ja auch schon, das Wollen, die Aufnahmefähigkeit mal über etwas anderes.
Es gibt ja keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Vereinigten Staaten. Es gibt zwei, drei große Nachrichtensender und ich beschränke das mal auf CNN und Fox News. Und Fox News ist eben der Haussender quasi der Republikaner. Mit Trump teilweise schwierig, nichtsdestotrotz. Ja. Und CNN ist eher demokratisch.
Oder MSNBC ist ja dann,
auch ja. In Richtung Democrats.
Ja,
genau. Aber Fox News ist eben pro-Republikaner, pro-Trump ausgerichtet. Das muss man einfach mal, es gibt keine öffentlich-rechtliche Instanz dahinter. Man schaltet den Fernseher ein und sieht Fox News beispielsweise. Und warum sollte ich denn noch CNN gucken? Ja, ich habe ja Nachrichtensender, ich bin doch informiert. Und wenn ich CNN anschalte und da wird was Gegenteiliges behauptet.
Dann ist es Fake News.
Right. Ähnliches denkt natürlich der CNN-Zuschauer, wenn er Fox News hört.
Natürlich, klar.
Und diese Gesellschaft dort drüben ist ja schon so dividiert, so auseinandergebröckelt. Hast du das Gefühl, das passiert in Deutschland auch so langsam?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und gerade jetzt auch aktuell dieser moralische Kompass mit das, was wir jetzt gerade jeden Tag in der Zeitung lesen, mit meiner Kollegin, die ja die Schiffsärztin beim ZDF spielt, wo vorverurteilt wird, es ist alles böse, es ist alles schlimm.
Okay, jetzt im Namen Butter bei die Fische, weil nicht jeder weiß, dass Frau Fernandes das auch war. Also ja, erzähl mal.
Genau.
Also Colleen Fernandes ist auch auf dem Traumschiff.
Die jetzt in den Schlagzeilen ist und wir haben alle viel Empathie. Aber natürlich muss man auch wirklich sagen, wir haben auch ein Rechtssystem und wir wissen ja nichts. Wir haben noch keine Fakten.
Sollte es jemals dazu kommen, dass es da irgendwas, dass es nicht so war, wie es geschildert wurde. Christian Ulmen ist verbrannt.
Er ist verbrannt. Er ist eigentlich durch.
Der ist durch.
Und auch, also für ihre Karriere auch, ich weiß nicht, ich kann nicht in die Glaskugel gucken, aber vielleicht stört es auch vielleicht irgendwelche Leute, die Werbepartner oder ein Filmbusiness sagt, na, das ist zu heiß diskutiert worden, die wollen wir nicht, legt man sich da gegenseitig, aber natürlich kommt sie mit ihrer Sache raus, aber trotzdem sind wir noch in einem Rechtsstaat und auch in Amerika, wenn die Medien dich hängen wollen, dann hängen sie dich. Und das stört mich ein wenig, so schlimm es ist.
Und ich bekomme es mit, dass AfD-gesinnte Personen und auch viele AfDler sich jetzt sehr auf die Seite von Christian Ulmen schon schwingen. In die Richtung, in genau diese Kerbe einschlagend.
Ja, diese, und das ist dann in Amerika der weiße Mann, Rassen, also da kommen so viele Themen zusammen, die Spaltung auch in Deutschland oder weltweit eigentlich, der Antisemitismus, wo mein Buch ja auch viel mit zu tun hat, der Antisemitismus innerhalb der jüdischen Bevölkerung. Da hast du die jüdischen Bevölkerung in New York, wo orthodoxe Juden mit ihren Löckchen protestieren und sagen, das ist nicht unser Glaube. Was macht ihr da in Gaza? Ihr schlachtet Kinder ab. Und dann gibt es natürlich die Hardcore-Israeliten, die sagen, wir sind ständig immer angegriffen und wir müssen uns verteidigen. Und das ist ein Thema, wo man ganz vorsichtig sein muss, weil du in der Geschichte zurückgehst, nochmal 50 Jahre, nochmal, wer war zuerst da, wie ist das alles entstanden? Ja. Das wird nur mit den Zeit, und jeder zündet immer wieder eine Rakete. Mhm. Und es ist einfach der Wahnsinn. Und die jüdische Bevölkerung ist dann wirklich auch schon weltweit auch gespalten, weil wenn du auf einmal gegen Netanyahu bist, bist du Nazi. Also wirst du als Nazi beschimpft. Und das ist sehr schade, weil man die Gesprächsbereitschaft ist dann nicht mehr da und dann sind wir gespalten und man sagt ja, spalte das Volk und dann kannst du regieren. Leider.
Du hast dein Buch schon angesprochen, Nick, über das wollen wir auch sprechen, weil es ging jetzt schon mal ein bisschen in diese Richtung. Wer in Geschichte nicht aufgepasst hat, weiß, wohin es führen kann. Ich habe das so ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, wenn in Amerika nicht aufgepasst wird, wenn in Deutschland nicht aufgepasst wird, kann es, muss nicht. Ich glaube, es wird es auch nicht, aber es könnte wieder so kommen, wie es eben schon mal gewesen ist. Und darüber soll ja auch unter anderem dein Buch gehen. Und lass uns jetzt sehr gerne über das Buch Vaterliebe sprechen.
Ja, wenn man Geschichte ein bisschen aufgepasst hat in der Geschichte und die Similarities, also diese Ähnlichkeit zwischen was damals passierte, ohne große Medien und Telefon und Kommunikation, und dann das heute sieht, das Gleis führt in die gleiche Richtung. Aber ich bin auch wie du, wie ich rausgehört habe, ein absoluter Optimist, war ich immer schon. Aber ich habe einen wunderbaren, so kernigen Spruch neulich mal kennengelernt von jemandem. Sagt, weißt du was? Der Weg aus der Scheiße führt immer durch die Scheiße. Und es tut mir leid, jetzt schon für die Amerikaner, also wenn wir da drüben, werden wir noch viel Scheiße erleben, aber ich weiß, der Amerikaner rappelt sich immer wieder auf und wenn es darum geht, glaube ich, um die Demokratie zu erhalten, irgendwann kommen sie alle zusammen und sagen, also jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt geht's nicht mehr.
Richard David Precht sagt häufig, das Demokratiemodell ist vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß. Vielleicht muss man überdenken die demokratischen Modelle. Nicht, dass er die Demokratie in Frage stellt, aber beispielsweise die Wahlperioden. Sind die noch zeitgemäß? Ist das überhaupt funktional? Ist es richtig, dass ein Politiker für x Jahre an der Macht ist und weiß, in dieser Zeit kann ich eh nicht viel machen, ich will einfach so in die Richtung. Ist die Frage, ist Demokratie überhaupt zukunftsfähig?
Wir haben ein Problem. Der Stuhl ist leer.
In der Tat. Ein klarer Fall von personeller Unterbesetzung.
Wir suchen Anwältinnen und Anwälte, gern auch junge, frisch aus dem Referendariat und Renos, gerne auch als Quereinsteiger. Lösen Sie unser Problem.
Bewerben Sie sich jetzt bei uns.
Es bedarf einer
Und ist überhaupt noch gewollt, wenn wir uns andere Gesellschaftsformen anschauen, die wieder lauter werden, die möglicherweise kurzfristig erfolgreicher sind als vielleicht eine Demokratie. Ich will keine Demokratie in Frage stellen, definitiv. Und ich bin sehr froh, dass wir sie haben. Aber ich glaube nicht, dass es so viele sind.
Ob es gewollt ist oder nicht gewollt ist, es ist immer dann immer die Ruf nach dem starken Mann. Der räumt auf. So. Ja. Also muss ich mich ja nicht um nichts mehr kümmern. Es geht um die Eigenverantwortung eines jeden Bürgers. Und vielleicht bin ich heute in der Mehrheit und muss mir nicht viele Gedanken machen. Aber wenn ich jetzt in der Minderheit bin, ich denke, irgendwie, das passt mir jetzt alles nicht. Und das ist ja wie Molasses. Es ist die schwierigste Form des Regierens und des Zusammenhaltens, dass jeder irgendwo seinen Prozentteil da drin hat. Man muss sich darüber unterhalten, diese 5%-Klausel. In Italien, das Land meiner Frau, da in den 70, 80 Jahren, ich weiß nicht, gab es irgendwie 55, 56 Regierungen. Die Regierung hat Angst vor der Bevölkerung, weil die auf einmal sagen, wir packen den Griffel erst runter und keiner arbeitet mehr und da werdet ihr schon sehen. Und dann sind sie gezwungen, eine neue Regierungsform zu finden. Diese verschiedenen Klauseln oder bei uns diese Wahlmänner in Amerika, das ist ein uraltes Gesetz, das war früher so, dass die Schlauen ein bisschen studierten, sollten dann für die Dummbauern wählen gehen und bekamen die Verantwortung. Das muss alles überholt werden, dieses Popular Vote, dass man wirklich sagt, okay, ganz Amerika wählt und dann wird ausgezählt, nicht pro Staat. Bei uns in Montana, wenn da 55% sowieso immer rot wählen, dann kann ich wählen, wie ich will, noch so links oder Mitte. meine Stimme zählt gar nicht. Und diese Konstrukte müssen überarbeitet werden. Aber ich glaube, es ist immer noch, auch wenn es die schwierigste Form des Regierens ist, immer noch die beste,
ja,
weil jeder dann irgendwie teilweise zu seinem Recht kommt und nicht die Rechte Stärkeren. Und was natürlich, was gerade bei uns in Amerika ganz wichtig ist, du kannst deine Stimme nicht einfach erkaufen von den Menschen. Es ist ja jetzt so, dass gerade bei den Republikanern, die alle sehr gestopft sind und wirklich schon reich da reinkommen und sich dann natürlich auch, wie auch in Deutschland hier und in anderen Ländern, aus der Politik rausgeht und dann in die Wirtschaft geht und weiß, man kriegt einen hochdotierten Job und weil man eben Verbindungen hat. Man kann schon was bewerkstelligen und Weichen stellen. Und das ist ein System, da krankt das auch irgendwo daran.
Herrscht noch Meinungsfreiheit in Amerika? Bist du optimistisch, dass du das, was du jetzt sagst, ich meine, du sprichst es nicht komplett aus, aber hast du Angst?
Nein, Angst habe ich nie gehabt. Man ist natürlich logisch vorsichtig.
Vorsichtiger.
Oder vorsichtiger. Aber ich finde in Amerika, eben so krass es ist, Meinungsfreiheit. Ich weiß bei meinem Co-Autor Richard Opper, der ist Jude, gleicher Jahrgang wie ich. Und bei dem in Missoula in Montana, der wohnt 2 Stunden entfernt, vor einem halben Jahr waren vor der Synagoge Nazis, vermummt natürlich, weil sie so mutig sind, mit Hitlergruß und mit der Hakenkreuzflagge, 1,5 mal 2 Meter oder sowas. Das ist in Amerika nicht verboten. Hier ist es ja verboten, der Gruß und die Flagge und diese solche Zeichen. In Amerika ist also schon diese Meinungsfreiheit auch in den sozialen Medien. Da kannst du Leute beschimpfen, da wird der ist egal welche, Biden oder Trump werden da beschimpft auf übelste. Bei Morddrohungen, da hört es dann irgendwann auf, da kommt dann schon das FBI und schaut mal bei der Haustür vorbei. Ansonsten kann man raushauen, was man will, kann man hier ja nicht. Und beim Münchner Sicherheitsgipfel hat er da der Vance ja gesagt, also in Deutschland hörst du keine Meinungsfreiheit. Ich finde das in Deutschland aber ganz okay, wenn das im Rahmen so gedrosselt wird, dass man nicht ausfällig wird, dass man wirklich auf einem normalen Niveau sich mit irgendwas auseinandersetzt und nicht irgendwie mit groben Schimpfworten Politiker und so weiter bestimmt. Und dass dann jemand vorbeigeht und sagt, das ist Beleidigung, das geht nicht. Das finde ich schon, dass die Meinungsfreiheit da ein bisschen eingegrenzt ist. Da wäre ich voll dafür.
Gut, dann lass uns über Vaterliebe sprechen. Eine Zeit, in der auch hier Hakenkreuze gang und gäbe.
Ja.
Waren. Was hat diese Zeit mit dem Titel des Buches zu tun und dem Inhalt letztendlich auch und auch mit dir?
Vaterliebe ist entstanden aus meinem Trauma und ich hatte ja nie gedacht, dass ich ein Trauma habe, weil ich bin ein fröhlicher Mensch, bin immer positiv durchs Leben gegangen, aber ich habe immer Träume gehabt und diese Träume haben mich verfolgt und ich wusste nicht warum, da war immer irgendetwas und ich konnte es richtig nicht benennen, aber beim Schreiben des Buches über 10 Jahre von 2016 jetzt bis 2026 habe ich herausgefunden, was es war. Denn ich bin auf Fehmarn aufgewachsen, Plattdeutsch war meine erste Sprache, man kannte sich auf Fehmarn, man kannte die ganzen Familien und bin zum Gymnasium gegangen und da bin ich im Geschichtsunterricht gesessen, damals bei unserem Herrn Benzin, dem Direktor, der kommt hier aus Schleswig-Holstein, ist in Zoho, der hieß wirklich so, Herr Benzin, und der hat als Sozialdemokrat die Geschichtsunterricht sehr ernst genommen, ist Scheibe für Scheibe durchgegangen, irgendwann kam natürlich auch Auschwitz, Bergen-Belsen, Waffen-SS und ich wusste, mein Vater war bei der Waffen-SS, so aus Erzählungen, wenn überhaupt mal über Krieg gesprochen wurde. Er wurde früh eingezogen, gleich am Anfang des Krieges nach Finnland, kriegte die Blutgruppe nicht eintätowiert, weil da war keine Zeit. Und es hieß immer, er hat sich politisch nie interessiert und er konnte so gut mit Pferden umgehen als einfacher Bauer. Und das klingt nicht gerade unschuldig, aber das war so für mich so die Wahrheit. Und an dem Tag kam ich nach Hause, das war, ich weiß nicht, der 15. März 67 und schlug das Telefonbuch auf und da war ein kleiner ausgeschnittener Artikel von 1928 vom Fehmarnschen Tageblatt und da stand, wer bei der SA mitmachen will, rufe bitte Klaus Herbert Wilde in Alt-Jellingsdorf an mit der Telefonnummer. Wir waren die Ersten, die Telefon hatten. Und ich dachte, Augenblick mal, der ist 11 geboren, da war der 17 und hat sich nie politisch interessiert. Das machte mir schon ein bisschen Angst. Und dann ist eben Vaterliebe, ein Vater ist eine Vertrauensperson. Und Mama hat immer gesagt, man darf nicht lügen. Und dann habe ich auf einmal dieses Gefühl gehabt, der hat mich angelogen. Die haben, und keiner hat darüber gesprochen.
Aus Scham? Wir haben
es nie erfahren. Das weiß ich eben nicht. Es war auf jeden Fall, ich wurde vorsichtiger und vertraute keinem mehr und hatte dieses Angstgefühl, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann kamen eben diese Träume und die haben sich immer weiter verdichtet und da war immer diese Vorstellung von einem Schleswig-Holsteiner Bauernjungen, der gegen die Nazis kämpft. Dann kam natürlich damals auch noch die Münchner Attentat bei den Olympioniten und so fügte sich so eine Geschichte zusammen. Dann lernte ich meine Frau kennen, die mir dann sagte, weißt du was, als wir uns kennengelernt haben, unser Charlie damals, ZDF, da hast du mich zum Hotel gefahren und...
Das ist der Affe.
Der Affe,
da kommen genau,
der Schimpanse. Und da hast du 3 Stunden lang über deinen Vater gesprochen. Ich sage, ehrlich, ja. Und die hat das wohl irgendwie schon gespürt, dass da ganz tief irgendwas sitzt. Und da habe ich dann von diesen Träumen erzählt und dann haben wir beide Schauspieler so ein Drehbuch geschrieben im Kopf, also von dem ersten Undercover-Agenten in der rechten Szene. Und das war irgendwie spannend und das haben wir mal dann Kaminfeuer jemandem erzählt in Montana und der sagte dann, sag mal, das ist ja eine irre Geschichte, das musst du aufschreiben. Ich sage, ja, ich bin zum Schreiben noch nicht gekommen, ich würde ja gerne, ich stelle dir jemanden vor. Dann stellte er mir Richard Opper vor, der hat sich die Geschichte angehört, gesagt, der Wahnsinn. Und ich hatte dieses komische Gefühl, sagte, bist du Jude? Und sagte, ja. Und sagte, wow. Und da wusste ich, es gibt keine Zufälle im Leben. Und dann haben wir die Geschichte geschrieben, erst als 2-stündigen Film, da passte es, die ist so kolossal, die Geschichte, die kann man auch schwer beschreiben. Passte da niemals rein und dann haben wir eben TV-Format, Serienformat gewählt, haben wir 10 mal 60 Minuten, dann haben wir das Buch geschrieben und dann kam der Knaller. 2020 rief meine Schwester mich an und sagte mir, es gibt ein Buch, das habe ich ja auch hier, Fehmarn im Nationalsozialismus. Und das ist von einem Lehrer geschrieben worden, der aus Hamburg kam und die Grundschule übernommen hat und da ein bisschen nachgeschlüffelt hat. Und dann rief ich an von Montana und sagte, Herr Schramm, kommt mein Vater in Ihrem Buch vor? Sagt er, ja. Ich sage, kommt er oft vor? Ja. Ich sage, wir müssen uns sehen. 6 Wochen später saß ich dann am Kaffeetisch bei ihm und und dann entdeckte ich die Wahrheit und alle meine Träume, die ich immer hatte, diese Angstträume waren 100-mal schlimmer. Ja, und dann in dem Buch waren so viele Details drin, die man einfach nicht wegwischen konnte. Es waren Fakten. Und,
zum Beispiel?
Mein Vater hat 1935 am 23. Juni den roten Teppich ausgelegt für Himmler und für Heydrich. Heydrichs Frau kam von Fehmarn, Lina von Osten, war mit meinem Vater befreundet und meine Mutter hat am nächsten Tag ein Gedicht aufgesagt. Und meine Mutter war die Tochter eines Kaufmanns, der vorher Stadtratsmitglied war und aus Protest gegen die Nazis sein Amt niedergelegt hat. Und ich fragte mich natürlich, warum wissen wir das alles nicht? Warum ist da nie drüber gesprochen worden, dieses große Schweigen? Und warum hat mein Großvater es überhaupt zugelassen als Demokrat, dass meine Mutter da diesen... Und dann da wurde meine Mutter dann nach Burg Neuhaus in eine Kaderschule geschickt. Er heiratete später meinen Vater, der eben dieses ganze Ding arrangiert hat. Und jetzt war einmal alles so dicht dran. Ich bin wieder zurück nach Amerika, habe gesagt, Richard, du wirst es nicht glauben. Sagt er, du hast ja schon eine irre Fantasie gehabt mit deiner Agenten-Thriller-Geschichte. Aber das hier ist... Und dann haben wir alles nochmal überdacht. Alles nochmal umgeschrieben und daraus entstand eben dieses Buch Vaterliebe und es hat mit einer tiefen emotionalen Beziehung zwischen Vater und Sohn zu tun und auch einem Bruder-Zwist, weil der Bruder von in dem Roman hier, Hans, so hieß auch mein Bruder, ist 13 Jahre älter und war natürlich 39 geboren. Diese Gefolgschaft des Vaters, auch schleswig-holsteinische Bauerngesetze, du übernimmst den Hof, du bist vorprogrammiert, du hast überhaupt keine Wahl in puncto Freiheit, du musst diesen Hof übernehmen. Und der Vater, der noch in dem alten Nazi-Gedankengut ist und Alex von Stein, unser Protagonist, ist jemand, der ist Rebell, die 60er Jahre, hat eine Band, raucht Haschisch, geht nach Amerika, aber hat den tiefsten Wunsch vom Vater, einmal gesehen zu werden, einmal gelobt zu werden. Und das konnte die Generation nicht. Und daraus entsteht dann eben, wie dieser Originalplot war, dass er der erste Undercover-Agent in der rechten Szene wird, nach Israel geht, von der Mossad ausgebildet wird und da wird alles sehr spannend. Aber das Tiefe in diesem Buch ist eben diese diese Beziehung Vater, Sohn und auch Bruder, Sohn, was, das waren schon zwei Generationen, also wenn du 13 Jahre auseinander warst. Und damit setzt sich die Geschichte auseinander und dann gibt es eine berühmte Tasche, die ich eingebracht habe, eine Aktentasche, wo ganz am Schluss nach 602 Seiten sich die Geheimnisse der Familie auftun und alles in dieser Tasche ist. Und wir hatten zu Hause einen Koffer, so eine Art Ledertasche, die war immer im Geldschrank, da durften wir nicht reingucken. Und ich glaube, ich bin mit der Erarbeitung zum Schluss dieses Romans ganz nah an die Wahrheit gekommen, was wirklich auf jemand passiert ist. Und es ist unfassbar. Und wurde bei der Buchvorstellung am 10. November letzten Jahres auf Fehmarn, einen Tag nach der Pogromnacht, von vielen auf Fehmarn dann verschrien als Verräter, weil ich in der Geschichte wieder rumkrame. Und das Buch selbst ist eine fiktionale Geschichte.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie viel Fiktion, wie viel Realität, das vermischt sich ja, oder? Und wie viel Nick ist da auch mit?
Ganz viele Leute, die mich auch persönlich kennen, sagen mal, also ist ja, du weiß ich gar nicht mehr, was ist wahr und was ist nicht wahr. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende und auch eben, dass mein Co-Autor jüdischer Herkunft ist, also aus einer Opferfamilie komme und ich aus einer Täterfamilie komme. Und das war ein spannender Prozess. Wir sind in Geschichtsbücher eingestiegen, wir haben nachgeforscht, wir haben es versucht, an diesen politischen, also an diesen historischen Ereignissen auch anzuknüpfen immer, ob das Hoyerswerda war, ob das die deutsche Wiedervereinigung war, das Münchner Massaker, das spielt überall eine Rolle und das macht es so authentisch und so nah und vor allen Dingen dieses Buch, wenn man es gelesen hat, es geht unter die Haut, weil ich habe jetzt schon so viele Rezensionen zurückbekommen, es macht etwas Persönliches mit dir, es bleibt hängen, man denkt über sich, über die Geschichte nach, über sich selbst nach, viele Jugendliche auch, die das Buch lesen, werden reingezogen ganz schnell, weil natürlich Alex am Anfang Pott raucht, gegen den Vater rebelliert und im Nu werden sie reingezogen in die deutsche Geschichte bis 1930 zurück und es berührt die und sie lernen etwas in der Geschichte, was sie in der Schule vielleicht manchmal gar nicht gelernt haben, weil das gar nicht mehr durchgenommen wird. Und insofern bin ich sehr froh, dass diese 10 Jahre sich wirklich ausgezahlt haben, dass man seinen Beitrag leisten kann, dass dieses Buch eigentlich genau den Finger in die Wunde von heute legt.
Und für wen ist dieses Buch was? Wer sollte es lesen? In welchem Stadium in seinem Leben? Welche Leserschaft möchtest du erreichen?
Ich möchte die Leserschaft erreichen, die einfach kritisch sind und hinterfragen. Wach sind und aufpassen und sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie ist das hier.
Wo?
Was passiert?
Wo stimmt denn nicht? Gerade jetzt in dieser Gesellschaft, in dieser politischen Zeit,
in dieser Gesellschaft, diese extremen Ausrichtungen nach links und nach rechts, die wir damals schon hatten in den 20er, 30er Jahren, die dann eben dazu geführt haben, zu diesem Elend, dass man da irgendwie Vergleiche sieht und vielleicht regt dieses Buch dazu an, dass man die Presse ein bisschen anders wahrnimmt und sagt, Augenblick mal, dass dieses Buch ist ja eigentlich heute, obwohl es...
Ich höre auch häufig... Das ist jetzt so lange her. Lass uns doch mal nach vorne gucken, nicht wieder 80 Jahre zurückblicken. Vergangenheit ist Vergangenheit. Was sagst du dazu?
Stimmt, ja, da kann man sich's natürlich einfach machen. Aber ich habe gemerkt, dass in den 10 Jahren, wo ich dieses Buch geschrieben habe und gerade wo es nachher wirklich dann persönlich wurde, ich habe mir meinen Frust und mein Trauma von der Seele geschrieben. Und wenn die war, also Schweigen ist zerstörerischer als Wahrheit, auch wenn Wahrheit manchmal wehtut. Und ich habe das Buch nicht geschrieben, um anzuklagen. Aber es gibt Geschichten, die möchte man gar nicht schreiben, aber die holen dich ein, langsam, unaufhörlich. Und irgendwann lassen sie dir keine Ruhe mehr. Und Vaterliebe ist so eine Geschichte. Und wir können hier noch 3 Stunden sitzen. Die Tiefe dieses Buches, gerade weil es mit einem etwas macht, dieses persönliche auch Vatergeschichte, weil jeder will vom Vater anerkannt werden. Und wenn ich meine Lesung mache, das Leben ist wilder als man denkt, da kommt diese eine Stelle, wo mein Vater mich nach 40 Jahren auf Plattdeutsch übers Telefon, da war ich in Dänemark, lobt, weil ich in einem Film mit Heidi Kabel und verschiedenen großen Schauspielern Kuhlenkampf war in einer Hauptrolle und er sagte zu mir auf Plattdeutsch, als ich fragte, sag mal, rufst du jetzt noch an, so spät abends um 11? Ja, wir haben Fernseh gucken. Oh, ihr habt Fernseh geguckt, was habe ich denn gesehen? Ja, da, wo du bin wärst. Ach so, sag ich, ja, und ja, Mensch, Onkel Nico wird dort, Tante Lia und so. Hat er irgendwie 20, 30 Leute, das ganze Haus muss voll gewesen sein. Und dann habe ich gesagt, wie fanden die das denn? Weil von ihm war ja nie was zu erwarten. Und dann sagte er durchs Telefon, Mensch, ich wäre richtig stolz auf die. boah, mir flog das Gehirn weg. Ich hab gezittert, ich mit der Telefonhörer fiel mir aus der Wand, ich war fertig. Und dann am nächsten Tag bin ich mit der Fähre rübergefahren, weil dann wollte ich einen Tag später nach Los Angeles, um meine Karriere beginnen. Und meine Mutter war schon im Bett und wir haben Fernsehen geschaut. Und irgendwann habe ich den Fernseher ausgemacht, weil eine Stimme von einer Wahrsagerin, die ich Jahre vorher kennengelernt habe, hat gesagt, du musst mit deinem Vater sprechen, bevor er diese Welt verlässt. Und ich habe gesagt, Papa, ich muss mal mit dir reden. Ich sagte, warte. Dann haben wir diese Forscher, Waffen-SS eben gehabt. Ich sagte, du hast gestern was gesagt, wo ich 40 Jahre drauf gewartet habe. Was denn? Ich konnte diesen Satz nicht sagen. Ich bin zusammengebrochen, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Dieser Satz, ich bin stolz auf dich, es kam mir nicht über die Lippen. Und dann habe ich zum Schluss nachher rumgeschrien, habe gesagt, mein Bruder war immer der Bessere und nichts war gut genug, nichts war toll. Also du warst nie stolz auf mich. Und dann hat er gesagt, ja, der Hecke nervös und ist aufgestanden, weg. Und dann habe ich ihn gesucht und konnte ihn nicht finden. Und irgendwann fand ich ihn in der Küche und da saß er da mit einem Stück Schwarzbrot, hatte Käse draufgelegt und war gerade dabei, mit eine Tomate klein zu schneiden und sie zu garnieren. Und das war mein Lieblingsgericht. Und das wusste er und sagte nur einen Satz. Hier, für dich. Und ich habe dann auch schnell erkannt, das war alles. Das war, ich habe dich lieb, das war, ich bin stolz auf dich, das war, boah. Und da rollten mir die Steine, die Felsen so von den Schultern. Und ich wusste, ich muss jetzt keine mehr was beweisen. Ich muss mir nur noch mir selbst was beweisen. Und dieses Vater beweisen wollen. Es gibt ja diese berühmte Geschichte von The Man of the Year, CNN.
Ted Turner,
yes. Der zum Man of the Year gewählt wurde, ja. Und dann dieses Cover reingehalten hat, in die Kamera gesagt, Daddy, are you happy now? Mhm, und hat dann gesagt, nächsten Tag geschrieben, er hat mich zum unglücklichsten Mann der Welt gemacht. Ich habe gerade festgestellt, dass ich 60 Jahre nichts anderes gemacht habe, als meinem Vater hinterher zu sein, damit man das einmal sagt. Und das ist auch so ein bisschen der Kern dieses Buches Vaterliebe. Und wenn ich dann meinen Vortrag halte, meine Lesung, das Leben ist wilder, als man denkt, dann sehe ich da einen 80, 90-jährigen Mann in der ersten Reihe, dem die Tränen runterlaufen und da darf ich nicht hingucken, weil dann geht es mir wieder so nahe, weil das so in unserer Gesellschaft drinne ist. Ja, warum hat man geschwiegen? Vielleicht weil man vielleicht hat man was Schlimmes gemacht. Eine Tat, die man nie wieder gut machen kann. Oder man hat was erlebt, wo der beste Kamerad der Kopf abgeschossen wurde. Ich weiß es nicht, aber...
Man ist sicherlich schnell im Vorverurteilen, wenn man gar nicht weiß, was vorgefallen war. Man kann sich's bei deinem Vater denken, was er gemacht hat, was er durchlebt hat.
Fakten gibt.
Was hat sich 2020 für dich verändert, auch mit der Wahrnehmung deines Vaters und auch, denkst du anders jetzt über ihn? Und ne, du bist lange dem Lob hinterhergerannt. Was hat sich 2020 bei der Entdeckung der Tatsachen, auch weiterer Tatsachen, verändert?
Ein Journalist hat mich dann mal gefragt, ich habe dein erstes Buch gelesen und ein zweites. In deinem ersten Buch erwähnst du deinen Bruder kaum. Ja, weil mein Bruder, dem ging es am Arsch vorbei, was meine Schwestern und ich gemacht haben. Also es ging nur um den Hof, der Hof, der Hof, der Hof, der Hof. Und mein Vater ging es auch mal um den Hof. Aber mein Vater hat das erfüllt, was ich mir als Kind immer gewünscht hatte, in meinem richtigen Leben. Er hat mich ein einziges Mal gelobt und war stolz auf mich. So, damit war das Thema beendet. Ja, und sagt er, in deinem Roman kommst du aber mit deinem Bruder am Ende wieder zusammen. Und dein Vater, das geht in eine ganz andere Richtung, sage ich ja, weil ich immer gedacht habe, mein Bruder hat die Möglichkeit, die Freiheit nicht gehabt als Bauer. Er musste ja der Bauer werden und da habe ich oft drüber nachgedacht und deswegen in diesem fiktionalen Raum, das kann man dann ja als Autor machen, komme ich wieder mit ihm zusammen. Und mein Vater, ja, ich weiß ein paar Sachen, Fakten über ihn und das habe ich dann weitergeführt und da ist eben der Leopold von Stein, kommt dann nicht gut bei weg. Ob das dann wirklich so gewesen ist, aber ich glaube, ich bin schon nah an der Wahrheit dran. Und dann ist es natürlich, wie gesagt, mit Fröhlichkeit, mein Vater war auch so ein jovialer Typ, kann man viel verdecken. Und habe ich vielleicht auch mit meiner Fröhlichkeit immer mein ganzes Leben lang dieses Trauma verdeckt. Und ja, also ich hoffe, dass viele junge Leute das lesen, weil auch mit denen macht das was. Und die sind ja diejenigen, die hier unsere Welt regieren in ein paar Jahren.
Die Beziehung Eltern-Kinder, Eltern-Kind hat sich ja auch verändert im Laufe der letzten Generation und Jahre und Jahrzehnte.
Glücklicherweise.
Heutzutage haben viele ein ganz anderes Verhältnis, ein viel freundschaftlicheres Verhältnis zu ihren Eltern, als du es beispielsweise noch hattest und ganz, ganz viele andere. Die Resultate aus dieser Erziehungsform sind bekannt. Die Resultate der jetzigen Erziehungsform, der freundschaftlicheren, sind doch nicht bekannt, aber zu erahnen. Und gleichzeitig wird der jetzigen Gesellschaft vorgeworfen, sie arbeitet nicht mehr, sie legt viel mehr den Fokus auf Lifestyle, Work Balance. Wir sind viel zu weich. Ja. Was meinst du, wo geht diese Gesellschaft in dieser Erziehungsform auch hin? Was meinst du? Und ist es eine bessere als die damalige? Oder ist ein Mittelding das Beste zwischen Freundschaft und Härte? Weil ich meine, es gibt damals mussten Eltern teilweise gesiezt werden, ne? Ja. Aber gar keine Nähe zugelassen. Das ist ja heute für viele, das kann man nicht pauschalisieren, aber für viele nicht mehr vorstellbar. Also wie viele aus meiner Generation gehen mit ihren Eltern am Wochenende aus? Oder trinken, feiern, Abende zusammen verbringen, regelmäßig essen, Geheimnisse austauschen, Vertrauenspersonen. Das war ja früher überhaupt nicht so.
Ich glaube, es ist die Evolution der Menschheit. Es kam einmal das Krasse in den 30er Jahren früher, Gehorsam und so weiter, man widerspricht nicht, egal wer die Eltern waren. Und jetzt das Gegenteil, diese antiautoritäre Erziehung der 60er. Das ist das eine Extrem und das andere Extrem. Und ich glaube, wir finden uns irgendwo jetzt langsam in der Mitte und die in der Evolution der Erziehung, was ist richtig, was ist falsch, lernen wir hoffentlich was draus und finden den richtigen Weg, sodass Werte wieder vermittelt werden. Respekt, also ich meine im Prinzip immer RESPCT, Aretha Franklin, Respect. So, dass ich andere Leute respektiere, so wie ich auch respektiere, das will ja auch jeder, respektiert werden. Und das andere war immer leave your ego at the door, weil bei jedem Projekt, was noch so toll ist, wenn es nicht von mir kommt, dann kann ich es bremsen. Und dann bremse ich es auch, weil es nicht von mir kommt. Es ist dieses Ego, was immer wieder mitspielt. Und wenn man das Ego draußen vorlässt und die anderen respektiert, glaube ich, hat man schon mal viel gewonnen. Und wer weiß, für die nächste Generation Kinder, hast du Kinder?
Nein.
Okay, wenn du mal Kinder hast, wie wirst du sie dann erziehen? Es ist, ich glaube, man nimmt dann hoffentlich von beiden Seiten was mit und findet die goldene Mitte. Und die goldene Mitte ist auch das, was wir uns in der Politik wünschen, damit alle sagen, es geht um das Problem und nicht um unsere Meinung, dass unsere Meinung eben besser ist als die des anderen.
Was können wir aus diesem Buch lernen? Was können wir aus diesem Buch mitnehmen? Und Folgefrage, was können wir aus der Entwicklung, die in Amerika passiert, mitnehmen für unsere Gesellschaft hier?
Was man aus dem Buch mitnehmen kann, ist, je nachdem wie es einen berührt, wie man zu der Figur Vater steht, was die Figur Vater mit einem macht. Vielleicht ist er auf der glücklichen Seite und sagt, Mensch, das war nicht so wie mit Leopold von Stein und dem Alex von Stein. Aber auch Verständnis für die Form der Verbindung zwischen Vater und Sohn lernt, dass man die Geschichte nochmal wiederholt. Also
ist ja auch auf Mutter und Tochter adaptierbar, ne?
Natürlich, egal. Auf Mutter und Tochter, ja, also Ähnlichkeit. Aber Vater ist immer noch was anderes. Mutter hat mal diese körperliche Verbindung auch, aber Vater ist eben, ich sag mal, wenn ein Kind Fußball spielt und auf das Tor zu rennt und schießt gleich ein Tor. Wichtiger ist doch, dass er nach links guckt und der Papa da sitzt und ihn anfeuert als dieses blöde Tor.
Also das Lob vom Vater nach dem Spiel war auch bei mir noch das Wichtigste.
Ja.
Oder auch, schreibst eine gute Note in der Schule.
Ja.
Ja. Das, nicht das für mich wichtig. Ja. Wichtig, dass er stolz ist und war.
Genau. Und eben deswegen, dieses Buch ist eben kritisch, aber es ist eben nicht Anklagen und Schuld. Schuld haben die damals gelebt haben. Wir sind eine ganz andere Generation. Wir haben keine Schuld, aber schuldig machen wir uns, wenn wir einfach wegschauen. Wir dürfen nicht wegschauen. Ist egal, welche Einstellung politisch wir haben. Wir dürfen einfach nicht wegschauen und müssen die Barrieren dann sagen, okay, bis hierher und nicht weiter. Also, das ist dieses Bewusstsein in dem Buch, dass man über das, was man liest, nachdenkt, über die Geschichte nochmal wiederholt, aber auch über sich selbst nachdenkt. Wo bin ich in der Gesellschaft? Welche Verantwortung habe ich? Vielleicht sollte ich mich mal aufstellen als Bürgermeister oder mal irgendwie alleine schon ins Gemeindevertreter werden, damit ich überhaupt mal durchblicke, wie schwierig Politik überhaupt ist. Weil am Stammtisch in der Kneipe zu sagen, ja, das ist einfach. Aber dann Verantwortung zu übernehmen oder mal Elternbeiratsvorsitzende zu werden oder sich in der Schule zu mal engagieren, das sollen die Lehrer machen. Das Problem haben wir heute. Man kann die Eltern ja gar nicht mehr erreichen. Die sollen sich doch mal wirklich um die Kinder kümmern in der Schule und Dialoge führen mit den Lehrern, warum es so schwierig ist.
Nick, was passiert, wenn du jahrzehntelang hinter einer Bestätigung, hinter einem Lob herrennst und es aber einfach nicht bekommst? Was macht das mit einem Menschen? Was hat das mit dir gemacht? Und wie kann man damit umgehen?
Was er mit mir gemacht hat, ist, und da empfinde ich auch irgendwo auch Dankbarkeit. Also, was ist richtig, was ist falsch? Da haben wir mit drüber gesprochen, die Erziehung. Der Grund, also mein Vater war mein Antrieb. Ich meine, die beklopptesten Sachen zu machen. Ich habe nach Dänemark Zigaretten geschmuggelt früher. Ich habe eine Band gehabt. Wir sind zweitbeste deutsche Schülerband geworden. Meinst du, das stand in der Zeitung sogar. Meinst du, da war irgendwann wie ein Lob? Nein, das war Jiedel-Jiedel-Musik. Das war alles Blödsinn. Ich habe damals mit Coolen Kampf diesen Film gedreht. Und da weiß ich noch, ist das Fehmarnsche Tageblatt zu uns gekommen und hat ein Foto von uns machen wollen. Mein Vater, wie so ein schiefer Leuchtturm, lehnt sich zur Seite. Das ist ungefähr nicht mein Sohn. Weil er sagt, jetzt hat er den Laden in Amerika verkauft und jetzt will er Schauspieler werden. Irgendwie mit, also mein Gott, wann kommt er mal auf den grünen Zweig? Und dann eben nach Amerika auszuwandern, dann nach Los Angeles zu gehen und etwas, was eigentlich unmöglich ist zu erreichen, habe ich durch den Antrieb meines Vaters, dieser Sucht nach diesem Lob, die Kraft gefunden, durchzuhalten und das durchzustehen. Und das ist ja etwas Positives, aber es wäre vielleicht auch anders gegangen. Also
genau, würdest du sagen, das ist wünschenswert, dass viele andere das auch so erleben jetzt, weil dir hätte vielleicht der Antrieb gefehlt, wäre er anders gewesen, weil glücklich hat es sich ja auch nicht gemacht.
Nein, also ich glaube, die Förderung durch die Eltern, die dann irgendwie auch ihre Kinder träumen lassen, weil träumen ist etwas ganz Wichtiges. Wenn Kinder so manchmal so mit 5, 6 Jahren irgendwelche Sachen haben, wo die Eltern sagen, wo hast du das denn jetzt her? In ihrer Fantasie, lass sie doch, weil die Fantasie beflügelt das, wo sie ihre Talente haben. Und dass sie dann von den Eltern so von der Distanz gefördert werden, wenn sie musikalische Talente haben, schreiben, handwerklich, irgendwas, wo man sagt, Mensch, der muss nicht studieren, er hat so viel Freude dran, denn es muss sich ja im Leben erfüllen. Und ich sage mal, ich war seit meinem Studium arbeitslos, weil es war nie Arbeit. Und wenn ich auch rund um die Uhr gearbeitet habe, mich mit dem beschäftigt habe, was ich gerade vorhatte, es hat Spaß gebracht und man hat nie auf die Uhr geschaut. Mhm. Und deswegen gab es für mich auch nie Wochenende oder solche Begriffe. Langeweile, den Begriff kenne ich auch nicht. Ich habe immer zu wenig Zeit, um das noch zu erreichen, was ich erreichen wollte.
Und wie wichtig ist Lob?
Wie wichtig ist regelmäßig äußerst, mal. Äußerst wirklich. Und ich glaube so, man sagt mal, diese 3 oder 5 Freunde an einer Hand, die man hat, da hinterfragt man dann doch und ist wie so eine Resonanz, wie so eine Wand. Wie finden die das? Also Bestätigung, irgendwo braucht man sie. Also dass man sich morgens ins Spiegel guckt schon mit 20 und sagt, du bist ein geiler Typ, ey. Ich glaube, das ist gefährlich, weil man muss Kritik an sich ranlassen und Kritik kommt dann ja aus dem engsten Kreis, ob Familie oder von guten Freunden, ist das immer, ey, da liegst du aber ganz falsch jetzt.
Ja, ist ja auch wichtig.
Natürlich ist wichtig, das formt dich ja auch und daraus
lernst du ja auch. Zugleich ist Lob auch super wichtig.
Ja, absolut. Und Kritik natürlich beides.
Total.
Aber Bestätigung, wenn es dann so sein soll, man hört es gerne und jeder will ja im Grunde genommen auch irgendwo geliebt werden. Wir kaspern ja rum und verstellen uns und finden nach Jahren irgendwo unsere eigene Authentizität, wo wir sagen, ja so hätte ich mir gleich so gemacht, dann wäre ich schneller durchs Leben gekommen. Nein, verbiegt sich, man will so sein wie der andere im Instagram-Account oder die Jugend läuft jetzt in Amerika, stelle ich fest, dass alle jungen Mädchen so, oh mein Gott, diese Nähtern eine Stimme haben, ganz high pitch und ich sag mal, Kinder, Mädels, ihr seid nicht sexy, aber weil irgendein Instagram-Account die Shenigans oder wie heißen die
Kardashians?
Kardashians so sind und sich die Lippen aufspritzen, das ist mal, na bitte, ist irgendwo gefährlich, aber du, vielleicht kommen wir irgendwie auf einem ganz normalen Level irgendwann zurück und sagen, ich bin, wie ich bin und so bin ich am besten.
Dann möchte ich nochmal auf die Frage zurückkommen, was können wir hier mitnehmen in Deutschland, wenn wir uns die amerikanische gesellschaftliche Entwicklung anschauen? Was können wir daraus lernen? Was können wir besser machen? Was müssen wir vielleicht auch besser machen? Weil vieles adaptieren wir hier in Deutschland, was in Amerika schon längst gang und gäbe ist.
Ja, es gab eine Zeit, wo die amerikanische Musik großen Einfluss gehabt hat, The American Lifestyle. Und ich kenne so viele, gerade in den letzten Monaten, mit Leuten gesprochen, also das alte Amerika, was früher war, ich fand ja Amerika geil. Und irgendwie da so, das ist irgendwie nicht mehr da. Ich habe jetzt Angst, da hinzufahren. Und diese Angst eben, Angst ist das Furchtbarste, was es gibt in der Welt. Angst, was Falsches zu sagen, Angst, oh, jetzt muss man irgendwie so aufpassen. Natürlich muss man sich schon überlegen, was man sagt, weil das gesprochene Wort kann schon verletzen. Und wenn ich zum Beispiel sage, heute Leute, die sagen, gestern gearbeitet bis zur Vergasung, sag mal, bist du blöd, weißt du, wo dieses Wort hier kommt? Oder ein Bombenwetter gestern. Hallo? Also dieser Sprachgebrauch.
Bombenstimmung.
Dieser Sprachgebrauch, dass man sich da ein bisschen in sich geht und sagt, auch mal, jetzt muss ich mich ein bisschen zügeln und ein bisschen aufpassen, was ich sage. Aber jetzt beneiden wir die Amerikaner auf einmal nicht mehr. Jetzt ist das so, wow, was ist denn da los? Wollen wir diesen Lebensstil? Ist es vielleicht doch besser, hier zu sein? Man wünscht sich immer Amerika-Tellerwäsche und so. Man sieht es mit anderen Augen. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. Dann haben wir die Antwort darauf, weil ich schon seit langem gesagt habe, es muss einem um die Ohren fliegen. Das kann nicht so weitergehen. Aber wie es dann ausgeht, das weiß ich nicht, da weiß, glaube ich, keiner.
Ich versuche dich zu zitieren. Du hast auch gerade eine Person rezitiert. Man muss, um die Scheiße zu besiegen, muss man erstmal durch die Scheiße gehen?
Erstmal, ja, aus der Scheiße rauszukommen, muss man durch die Scheiße durch, ja.
Ja, und wir sind auch in Deutschland auf bestem Wege dahin, in die Scheiße erstmal reinzukommen. Ja.
Und vielleicht ist es ein Lernprozess. Mhm. Irgendwie überlebt der Mensch. Die Weltkugel lacht sich kaputt, die dreht trotzdem 24 Stunden um die eigene Achse und sagt ja, was sind die alle bekloppt? Und wir könnten ja alle Probleme lösen, aber jeder hat ein Ego und wir haben da irgendwie Despoten, 4, 5, die wir nicht irgendwie mal wegbeamen können. Das wäre schon mal irgendwie ein Erfolg.
Wer weiß, was danach kommt?
We don't know.
Und wer danach kommt.
Ja.
Aber das können wir hier jetzt nicht beantworten.
Nein, aber du wirst ja dann demnächst nach Amerika kommen. Du hast ja was
richtig vor. Richtig, und ich möchte dich hier vor dem Publikum fragen, ob ich dich in Montana besuchen darf.
Denn
ich möchte mit norddeutschen Menschen sprechen, die mittlerweile in Amerika leben.
Und dann können wir deinen Podcast auch Plattdeutsch auch machen. Das ist und da finden wir auch bestimmt Plattdeutsch sprechende in dem großen,
weiten Land. Das hast du ja schon mit Jared,
Mock, ne? Ja, Jared wäre doch mal durch. Herr Schönfeld-Mock,
ne? Ja, also da freue ich mich schon sehr drauf. Vielen Dank, dass du hier in Rendsburg gewesen bist.
Und Rendsburg.
Nick, meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Oh, wenn ich könnte, ja, das ist der erste Gedanke jetzt, und ich spuck auch den Namen aus, das ist vielleicht jetzt seltsam, Donald Trump. Würde ich gerne mal.
Dann müsste es ja eine Cola Zero, glaube ich, sein.
Ja, er kann ja Cola Zero sich reinkippen.
Ja.
Aber dass er versucht, wenigstens einmal den Tee.
Und was würdest du mit Donald besprechen, wenn ihr eine halbe Stunde Zeit habt? Was würdest du mit ihm?
Also, ich würde ihn erstmal versuchen, überhaupt zu erfüllen. Das ist ja was anderes, wenn du jemanden aus den Medien kennst. Auf einmal sitzt jemand neben dir. Ja. Da kommt eine ganz andere Vibration rüber. Und um dann überhaupt zu verstehen, alles das, dieses Vorurteil, was ich habe, liege ich da richtig oder ist es auf einmal was ganz was anderes? Also Berlusconi, ein Freund von uns, unser Zahnarzt in Italien, der hatte Berlusconi als Patienten. Ja. Und dann sagte er zu mir, du Nick, also Berlusconi war jetzt bei mir Sicherheitsbeamte und so, habe ich die Zähne gemacht, auch kurz vor seinem Tod. Und der tat mir richtig leid, der hat 2750 Gerichtsfälle gegen sich und so. Und dann sage ich, also Roberto, sag mal, hallo, geht's noch? Ja, Trump hat, glaube ich, 40.000, 50.000 Gerichtsfälle. Ja, aber man kann sich ja auch beliebt machen und um das Verständnis anderer bitten und auf einmal tut er dir leid.
Ja, vielleicht hilft das tatsächlich, wenn uns diese Typen leid tun. Vielleicht betrachtet man sie dann anders.
Ja, leid auf eine andere Weise, dass man sagt, gut, also gut, dass ich nicht so bin.
Ja. Glücklich ist zumindest Donald, glaube ich, nicht.
Was ist er?
Glücklich ist Donald,
nein, glücklich ich ist nicht. Er, glaube ich, auch nicht. Wenn du morgens um 3 irgendwie deine Dinger raushauen musst auf Ex, dann hat er Truth schlaflose
Social.
Nächte.
Truth Social.
Truth Social. Truth.
Ja, so heißt Truth. Seine.
Wahrheit Sozial.
Ja, genau, ganz viel Wahrheit steckt in seinem Post.
Ja, ja.
Okay.
Das gab ja damals auch, das erinnert mich an Nationalsozialisten. Ja. Social.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne.
Hat Spaß. Vielen Dank, dass du über Vaterliebe gesprochen hast, dass du so tief hast in dich hineinblicken lassen. Ich möchte den Podcast beenden und mich nochmal bedanken. Wir hatten das Thema, wir sagen viel zu selten Danke. Bei Irsa möchte ich mich bedanken, denn Irsa hat uns beide zusammengeführt. Eigeninitiativ, mir geschrieben, Mensch Tore, ich kenne da jemanden und ihr zwei solltet unbedingt sprechen. Also Irsa, vielen Dank dafür und quasi dann danke auch an Jörg Lange. Da warst du gestern bei
Wer kommt, da kommt. Eine irrsinnig tolle Sendung, die es in Amerika noch nicht mehr gibt. Ich meine, der Gastgeber weiß nicht, wen er da als Gast auf dem Sofa hat. Ja. Das ist schon der Knaller. Dann hat er eine Wahnsinnsband, voll bestückt mit 3 Backup-Sängerinnen. Und er singt dann ja auch selber in der Sendung. Ja. War gestern ein irrer Abend, also Standing Ovation. Ja. Und,
bekommt er meist, und Jörg ist ein echter Entertainer, eine echte Rampensau.
Er ist eine Rampensau, ja.
Er hofft ja, dass dieses Format, dass es das auch nochmal ins Fernsehen tatsächlich schafft. Und ich finde, das Format bringt alles mit. Ich versuche ihm
dabei zu helfen. Wir haben schon verschiedene Ideen entwickelt. Und er ist eine Rampensau, aber er ist ein toller Mensch, weil gestern Abend ging es auch so ein bisschen um seine Mutter, die ja verstorben ist. Und
er hat ein ganz schwieriges Jahr hinter sich.
Ganz schwieriges Jahr hinter sich, Freunde weg, Mutter gestorben, der Hund gestorben. Er hat das aber trotzdem gut gemeistert, aber es war schön zu sehen, dass als er dann Hey Jude und alle haben mitgesungen zu Ehren seiner Mutter, da wurden auch schöne Bilder von ihr gezeigt, also das ging allen nahe und man merkte ihm, seine Tränen liefen ihm runter und zeigte auch, er ist ein toller Mensch und er engagiert sich und war ein wunderschöner, emotionaler Abend. Danke nochmal.
Ja, Jörg, vielen Dank, alles Gute für dich. Jörg saß ja auch schon mal am Mikro und das war auch ein ganz tolles Gespräch. Und
Nick. Ja, und ich freue mich auf morgen, wo ich in diesem NS-Gefolgschaftsheim meine Lesung über Vaterliebe mache.
So schnell kriege ich das nicht online. Du freust dich, dass vor 1-2 Wochen die Lesung stattgefunden hat.
Genau, und da werde ich auch viel draus lernen und ich werde diese Lesung dann ja auf Hochdeutsch, auf Dänisch und auf Plattdeutsch und Englisch machen. Okay. Plattdeutsch, da freue ich mich am meisten drauf.
Sehr schön. Vielen Dank,
gerne.
Nick Wilder.
Tschüss.
Wir haben ein Problem. Der Stuhl ist leer.
In der Tat. Ein klarer Fall von personeller Unterbesetzung.
Wir suchen Anwältinnen und Anwälte, gern auch junge, frisch aus dem Referendariat und Renos, gerne auch als Quereinsteiger. Lösen Sie unser Problem.
Bewerben Sie sich jetzt bei uns.